Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Seniorenort im Saarland. So viel Hilfe wie nötig, so viel Freiheit wie möglich. Die stellvertretende JU-Vorsitzende Heike Wärmer. Wer darf kommen, wer darf bleiben? Humanitäre Visa für Jesidinnen. Heute mit Monika Dittrich.
Guten Abend und herzlich willkommen zum DLF-Magazin, in dem wir Ihnen heute eine Geschichte nicht erzählen wollen. Und zwar die Geschichte der vermeintlich oder tatsächlich abgehängten Regionen der Republik. Ja, wir haben auch schon darüber berichtet, über Gegenden, die eine alte Industrie verloren und den Strukturwandel nicht gepackt haben. Über Dörfer, in denen kein Bus mehr fährt und der letzte Landarzt seine Praxis dicht gemacht hat. Wo nur noch Alte wohnen, weil die Jungen anderswo ihr Glück suchen, wo es keine Kneipe mehr gibt und keinen Bäcker und Internet sowieso nicht. Diese Geschichten aber lassen wir jetzt mal sein. Wir starten heute mit einer Serie und stellen Ihnen in den kommenden Wochen insgesamt 6 Orte in Deutschland vor, die vielleicht abgelegen sind, aber nicht abgehängt, sondern zukunftstauglich, optimistisch oder sogar vorbildlich. Es sind Orte im Aufbruch, so wie Nebelschütz in Ostsachsen. Thilo Schmidt war für uns dort.
Es war kein schönes Dorf. Es war auch kein blühendes Dorf. Die Lebensqualität war nicht die beste hier.
Thomas Czornak war 26 Jahre alt, als er gleich nach der Wende Bürgermeister von Nebelschütz wurde, einer kleinen Gemeinde in der Oberlausitz. Obwohl ostdeutsche Gemeinden zu dieser Zeit allerhand andere Probleme hatten, machten sich die Nebelschützer schon damals Gedanken um Ökologie und Nachhaltigkeit. Heute ist Czornak noch immer Bürgermeister. Und Nebelschütz seit bald 30 Jahren im Wandel. Ein Wandel, der den meisten Orten der Lausitz erst noch bevorsteht.
Wir sagen, wir sind eine enkeltaugliche Gemeinde, da wir an unsere Enkel schauen und an unsere Enkel denken.
Auf dem Weg zum gemeindeeigenen Bauhof. Auf 3000 Quadratmeter lagern hier alte Dachziegel, Fenster, Türen und Sonstiges, was die Gemeinde aus Abrisshäusern retten konnte. Hartz-IV-Empfänger und Geflüchtete richten die alten Dinge vom Landkreis gefördert wieder her.
Es hat jedes Stück eine Geschichte und in jedem Stück Dachziegel steckt viel Energie dahinter. Ein Großteil dieser Dachziegel sind wiederverwendbar und die kann man wieder für die nächsten 100 Jahre auf die Dächer setzen.
Zehn Flüchtlinge bereiten sich hier auf den ersten Arbeitsmarkt vor. Czornak findet, es ist eine Pflicht, ihnen zu helfen.
Und das ist doch ein Menschenswille, den anderen Menschen zu helfen, der vor Furcht und auch vor Armut gehen muss und flüchten muss.
Ein Stück außerhalb des Ortes am alten Steinbruch. Ein Kessel aus Granit, gefüllt mit klarem, kaltem Wasser. Vor 18 Jahren wurde hier der letzte Brocken Granit aus dem Berg geschlagen. Dann kaufte die Gemeinde den Steinbruch. Zwei Mitbieter, die ein Gewerbegebiet im Kopf hatten, gingen leer aus.
In Mutter Erde sind so viele Wunden und Narben schon angetan worden. Hier möchten wir gerne mit Kunst und Kultur etwas zurückgeben, weil nämlich überall, wo diese Steinbrüche und diese Steinaufkommen sind, haben sich Biotope in den letzten Jahren gebildet. Und diese waren für uns wertvoll gewesen, dass wir sie schützen.
Den Steinbruch säumen Kunstwerke aus Holz, aus Metall, aus Stein. Für die Bildhauerwerkstatt, die jährlich stattfindet, bewerben sich Künstler aus aller Welt. Neben dem alten Steinbruch steht eine offene Sommerküche. Die haben Zimmerleute auf der Walz im Rahmen eines sozialen Projektes errichtet.
Und damit haben wir eine wunderbare Infrastruktur mit einem Backofen, mit einer Sitzgelegenheit, wo wir aus dem Permakultur und aus den Kräutern, hier aus dem Kräuterhügel, unsere eigenen Rohstoffe entnehmen und hier dann gesunde Essen anbieten können für die Touristen, aber auch für unsere eigene Bevölkerung.
Die Kräuterhügel und Hochbeete, die den Steinbruch säumen, werden nach den Grundsätzen der Permakultur ressourcenschonend und nachhaltig von Hartz-IV-Empfängern im Rahmen eines Integrationsprojektes bestellt. Und vieles, das geerntet wird, kann man dann im gemeindeeigenen Hofladen im Herzen von Nebelschütz kaufen. Um Beete und Bildhauerwerkstatt kümmert sich Hubert Lange und der Kunst- und Kulturverein Steinleicht.
Wir haben voriges Jahr 23 verschiedene Sorten Tomaten im Laden im Angebot gehabt. Natürlich nur in kleinen Mengen,
Aber 23 Sorten, das muss uns erstmal jemand nachmachen.
Das ist fertig.
Das ist also zur Bestellung bereit. Und hier wird dann wieder auch die ein oder andere Frucht im Laden wieder zu finden sein.
Auch ein eigenes Ökokonto hat Nebelschutz. Wer Straßen baut oder Flächen versiegelt, kann die Gemeinde mit den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen beauftragen. Die Nebelschützer legen zum Beispiel Streuobstwiesen an und verkaufen die Erträge im Hofladen. Bürgermeister Czornak ist übrigens Mitglied der CDU und steht für vieles, für das seine Partei nicht berühmt ist.
Ja, vielleicht ist es auch meine Aufgabe, das über die CDU auch eine gewisse Sensibilität zu entwickeln. Das ist mein Ansporn. Und wir als Gemeinde sind eine offene Gemeinde. Bei uns fühlt sich auch die Partei, die Grünen, die ÖDP, die Linken sehr wohl. Und auch mit denen machen wir Zukunftskonferenzen. Und beispielsweise jetzt im Mai werden die Linken in Nebelschütz ihr Programm aufstellen für Sachsen, ihr Wahlprogramm, wie eine enkeltaugliche Gemeinde sein kann.
Czornak übrigens gehört dem westslawischen Volk der Sorben an. Auch dafür engagiert sich Czornak, dass Kultur und Sprache nicht aussterben. Sorbisch hört man hier überall, im kleinen hübschen Gemeindebüro auf der Straße, im neu gebauten Kindergarten mit Solarmodulen und Rodelberg.
Vor Jahren hat man uns sehr belächelt, dass wir diesen besonderen Weg gegangen sind. Jetzt sind wir sehr stolz, auch als Gemeinde, dass viele uns besuchen und man probiert und arbeitet und schaut und diskutiert immer wieder und man bringt sich immer wieder in die Diskussion, selbst auch, ist das der richtige Weg? Also man muss sich auch immer wieder korrigieren und die Leute mitnehmen und mit den Bürgern nach der richtigen Gesellschaft suchen.
Nebelschütz in der Oberlausitz. Enkeltauglich und engeltauglich, denn der sorbische Name von Nebelschütz,
Nebelčice, Nebja, der Himmel,
wurde vom Bürgermeister etwas frei übersetzt, vom Himmel geküsst.
Nebelschütz im Osten von Sachsen, ein Dorf, das ganz auf Ökologie und Nachhaltigkeit setzt. Thilo Schmidt berichtete. Und wenn Sie mögen, gleich geht es weiter mit Teil 2 unserer Serie über Orte im Aufbruch.
Land ein, Land auf, tags ein, tags auf, Land ab, oh, tags ein, tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Also.
Wenn allenthalben von den abgehängten Regionen gesprochen wird, dann geht es häufig um Ostdeutschland. Und es ist ja auch richtig, dass viele Gegenden dort 30 Jahre nach der Wende im ökonomischen Vergleich noch immer zurückliegen. Deshalb ist ein Dorf wie Nebelschütz, das wir gerade vorgestellt haben, besonders bemerkenswert. Und doch gibt es die großen Unterschiede bei Wohlstand und Infrastruktur nicht nur zwischen Ost und West. Im Gegenteil, die ärmste Stadt Deutschlands etwa ist nach wie vor Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Und auch das Saarland hat seit dem Wegfall von Bergbau und Stahlindustrie jede Menge Probleme. Viele Orte kämpfen dort mit Abwanderung und mit Überalterung. Das Städtchen Kirkel im Saarland macht vor, wie die Sache mit der älter werdenden Gesellschaft funktionieren kann. Die Alten leben einfach mittendrin. Tonja Koch ist unsere Landeskorrespondentin.
Beate Motsch hat lange zugewartet, bis sie losgelassen und sich von ihrer alten Umgebung getrennt hat.
Mein Haus wurde mir zu groß und das Gelände auch und ich konnte nicht mehr alles pflegen.
Die 80-Jährige hat sich im Seniorendorf Kirkel eingemietet und bewohnt in der saarländischen Landgemeinde ein 40 Quadratmeter großes Apartment. Eine nagelneue Kommode wartet darauf, aufgebaut zu werden. Für vertrautes Mobiliar ist kein Platz.
Es passt ja nichts mehr her, was ich zu Hause hatte, konnte ich nichts mitbringen.
Aber die Seniorin hadert nicht. Das Bett verschwindet in einer Nische. Teller, Tassen, Töpfe sind griffbereit in Schubladen einer Einbauküche verstaut. Und das Bad ist geräumig. Es ist auf die Bedürfnisse der Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist, zugeschnitten.
Die Einteilung finde ich sehr gut. Das Bad ist sehr schön, ist groß. Also ich bin sehr froh hier.
Ihr Frühstück und das Abendessen bereitet Beate Motsch noch selbst zu. Mittags isst sie in der Gemeinschaftsküche des Seniorendorfes. Diese Leistung hat sie gebucht, ebenso wie einen Pflegedienst, der ihr in den Tag hilft, und einen Reinigungsdienst für ihr Apartment. Einmal die Woche lädt das Seniorendorf seine Bewohner zum gemütlichen Beisammensein in die Cafeteria. Das Schwätzchen bei Kaffee und Kuchen will sie nicht verpassen.
Das mache ich immer mit. Das ist ja interessant.
Beate Motsch ist der Prototyp einer Mieterin des Seniorendorfes, das im Mai des vergangenen Jahres eröffnet wurde. Sie kann noch alleine wohnen, kann manches, wenn auch nicht alles, noch selbst erledigen. Und ihre drei Kinder wohnen einfach zu weit weg, um sich täglich um sie zu kümmern.
Die älteste Tochter wohnt in Bad Füssing, die andere am Bodensee. Und der Sohn wohnt in Spichern in Frankreich. Das ist dann der Nächste, der betreut mich.
In vielen Fällen haben die Kinder darauf gedrängt, dass die Eltern, die Mutter oder der Vater einer betreuten Wohnform zustimmen. So war es auch bei Hans Noll und Horst Böffel.
Meine Frau lebt schon 18 Jahre nicht mehr. Und mein Sohn wohnt in Berlin. Und er hat dann gesagt, es hat keinen Wert mehr mit dir allein zu Hause. Ich suche was.
Meine Frau ist weggestorben, da stand ich allein da. Und auf einmal hat meine Tochter gesagt, du musst dich anders umgucken.
Sein erster Reflex sei gewesen, das mache ich nicht, erinnert sich Horst Böffel. Aber seine Tochter habe nicht locker gelassen und das Seniorendorf als Alternative zu einem klassischen Alten- und Pflegeheim immer wieder ins Gespräch gebracht.
Da war Tag der offenen Tür und da sind wir dahin, haben das Oktoberfest mitgemacht und haben wir gesagt, das da machen wir jetzt.
Das Angebot des Seniorendorfes ist modular aufgebaut, getreu dem Motto, so viel Selbstbestimmung wie möglich, Harald Schmidt.
Das ist ja von Vorteil, dass im Grunde genommen jeder noch selbstbestimmt hier wohnen kann. Wir können hier Mittagessen, wir können hier Kaffee trinken, wir müssen aber nicht. Ja. Ich kann zum Doktor gehen, kann zu der Sparkasse gehen, kann zum Einkaufen gehen, kann Fernsehen gucken oder auch nicht gucken, können wir alles machen.
Kirkel, eine gute halbe Stunde von Saarbrücken entfernt, hat etwa 10.000 Einwohner. Die Einrichtung verfügt über 39 Mietwohnungen, die meisten haben zwei oder mehr Zimmer. Das Seniorendorf liegt mittendrin im Zentrum. Diese Lage sei einer der Erfolgsfaktoren des Konzeptes, sagt Bernhard Roth, Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes im Saarland und Bauherr des Projektes.
Besser wie hier in Kirkel geht es ja gar nicht. Ich habe um die Ecke den Wasgau-Markt, ich habe um die Ecke noch die Banken, ich habe um die Ecke alle Ärzte, die ich brauche. Die Kirche ist in der Nähe, es ist sogar ein Kindergarten in der Nähe. Und wir haben hier quasi alles an Nahversorgung. Wir haben einen Bus direkt vor der Haustür. Freitags findet hier ein Markt statt, den die Leute natürlich hier noch nutzen können. Also von der Struktur her ist Kirkel eine ideale Gemeinde.
Überall da, wo der Arzt, die Apotheke, der Friseur und die Sparkasse bereits die Segel gestrichen haben und die Versorgung mit Lebensmitteln an den Ortsrand gedrängt wurde, würde ein solches Konzept nicht funktionieren, glaubt ASB-Mann Roth.
Ich würde sagen, eine Gemeinde, die weniger wie 5.000 Einwohner hat, da wird ein Seniorendorf wahrscheinlich keine Rolle spielen.
Mit 12 Euro warm pro Quadratmeter müssen die Mieter zumindest für saarländische Verhältnisse recht tief in die Tasche greifen. Darin enthalten sind zum Beispiel hauseigene Serviceleistungen wie ein Hausmeister und eine Hausdame, die auch schon mal Behördengänge übernimmt. Pflegeleistungen müssen die Bewohner je nach individueller Befindlichkeit dazu buchen. Im Haus ist zwar ein Dienst des Arbeiter-Samariter-Bundes stationiert, aber eine Verpflichtung, diesen auch zu nutzen, bestünde nicht, erläutert Roth.
Also jeder kann auch einen anderen Pflegedienst in Anspruch nehmen. Er ist also nicht gebunden hier ans Haus. Es ist nur ein Angebot von uns, ist aber keine Pflicht.
Das Ganze habe den Charakter einer großzügigen Wohngemeinschaft, fassen die Damen, die es sich in der Cafeteria gut gehen lassen, ihre Lage zusammen. Wer Kontakt suche, der finde ihn. Wer allein bleiben wolle, müsse halt die Tür schließen. Henriette Memmer.
Im Sommer habe ich zwei Stühle vor der Tür und so ein kleiner Bistrotisch. Da setze ich mich raus und auch keine 5 Minuten bleibt irgendjemand dann stehen und hält mir ein Gespräch. Da habe ich an einem Nachmittag mehr Unterhaltung wie in Altstadt in meiner Wohnung die ganze Woche.
Die beiden zweigeschossigen Bauten des Seniorendorfes umschließen jeweils einen begrünten Innenhof. Auf den breiten umlaufenden Wegen und auf der Galerie stehen Stühle, Tische, Bänke. Diese Bauweise wurde bewusst gewählt, um die Kommunikation zu fördern, damit die sozialen Kontakte in der neuen Umgebung wachsen können. Nun braucht es nur noch einen guten Sommer.
Das Seniorendorf Kirkel im Saarland, vorgestellt von Tonja Koch. Das war Teil 2 unserer Reihe mit dem Titel Alles nur nicht abgehängt über Orte im Aufbruch. Gibt es auch bei uns im Netz, deutschlandfunk.de. Frauen bereichern das Leben, nicht nur im Privaten, auch im Politischen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich beim Deutschlandtag der Jungen Union gesagt. Sie werden es im nächsten Beitrag hören. Das war jedenfalls eine deutliche Kritik der Kanzlerin an der Jugendorganisation von CDU und CSU, die eben vor allem ein Männerzirkel ist. Immerhin, eine einzige Frau gibt es im Vorstand der Jungen Union und das ist Heike Wärmer. Den Namen sollte man sich schon mal merken, meinen Kenner der Partei. Moritz Küpper stellt die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union und Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen vor.
Heike Wärmer steht auf dem Hof Gesing im Münsterland, schaut auf eine Spargel-Wasch- und Sortieranlage. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Hof ein klassischer Familienbetrieb. Daniel Gesing, ein junger Mann, 30 Jahre alt, ist Landwirtschaftsmeister und Agrarbetriebswirt.
Also ganz früh haben wir den noch immer von Hand sortiert, den nur dann ohne Kamera. Da hatten wir aber dann immer zwei, drei Frauen, die...
Dass die am Band standen und sortiert
selber sortiert haben, ne?
Okay.
Da muss man aber immer dieselben Personen haben. Die,
ja, genau. Ja.
Wenn das wechselt, dann hat man jeden Tag eine andere Sortierung.
Gesing und Wärmer lachen. Die junge Landtagsabgeordnete, die morgen 31 Jahre alt wird, ist selbst auf einem Hof groß geworden und kommt auch deswegen in der Region gut an. Warum werden die Erdbeeren nun in gut 1,5 Meter Höhe angebaut? Wie wird der Spargel gestochen? Was ist der Unterschied zur grünen Variante? Knapp 2 Stunden lang informiert sich Wärmer, dunkle Haare, Sakko, Jeans auf dem Hof. Seit 2 Jahren nun vertritt sie für die CDU den Wahlkreis Borken 2 im Landtag. Westliches Münsterland, eine konservative Region. Überraschend setzte sich die junge Frau damals parteiintern gegen Gegenkandidaten durch, zog dann mit den dort üblichen über 50% ins Parlament ein, wurde direkt Sprecherin ihrer Fraktion im Integrationsausschuss. Obwohl Wärmer nach ihrem Studium der Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität Münster 3 Jahre für den CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Röhring arbeitete, obwohl sie sich seit mehr als 15 Jahren in der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der Unionsparteien, engagiert und obwohl sie als eine der jüngsten nun im Landtag von Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland sitzt, ist sie in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt.
Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union, schön männlich, aber 50% des Volkes fehlen. Und ich sag Ihnen, Frauen bereichern das Leben, nicht nur im Privaten, auch im Politischen.
Es war die Bundeskanzlerin und damals noch CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel, die den Jungen im vergangenen Jahr nach der erneuten Wahl Paul Ziemiaks zum JU-Vorsitzenden die Leviten las, mehr Frauen forderte. Einige Zeit später rückte Ziemiak zum CDU-Generalsekretär auf, JU-Chef wurde im März zwar wieder ein Mann. Tilman Kuban aus Niedersachsen, doch Wärmer, die bei der Kanzlerinnenschelte einst ebenfalls oben auf dem Podium saß und schmunzeln musste, rückte auf, wurde zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der mit über 110.000 Mitgliedern größten politischen Jugendorganisation gewählt.
Damit ist Heike mit 89,1% zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.
Ein sehr gutes Ergebnis. Sie ist nicht die erste Frau an der Spitze der JU. Auch der stellvertretende Vorsitz war schon weiblich besetzt. Doch auch im Moment der Wahl von Wärmer zeigte sich mal wieder ein, nun ja, spezieller Humor bei der JU.
Liebe Heike, nimmst du die Wahl an? Sie hat Ja gesagt. Heike hat Ja gesagt. Herzlichen Glückwunsch.
Heike hat Ja gesagt.
Ja, aber darüber stehe ich einfach. Also da kann ich echt nur drüber lachen und schmunzeln.
Wenige Tage nach ihrer Wahl sitzt Wärmer im Landtag von Nordrhein-Westfalen.
Das gehört dann selber auch als Frau dazu, dass man mit dem Geschlecht dann kokettiert. Auch als Tilman Kuban über von der Leyen gesprochen hat. Also von wegen, es wäre ja wichtiger, dass wir mehr flugtaugliche Flugzeuge haben als Kinder der Bundesverteidigungsministerin, wurde ich ja auch gerne darauf angesprochen. Ganz ehrlich, da lache ich dann auch drüber. Ich finde, das gehört auch einfach dazu, dass man sich selber auf die Schippe nimmt.
Dennoch. Abschied vom Testosteronverein? Ändert sich nach der Kanzlerinnen-Schelte die Junge Union, die, das weiß auch Wärmer, eher von Jungs dominiert wird.
Das macht mit einem selber nichts, dass da so viele Jungs sind. Ich glaube, unsere Generation als junge Frauen ist da auch einfach stark genug, sich gegenüber den Männern zu behaupten. Und das Feiern macht natürlich auch mit den Männern Spaß. Also muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, eine gute Party besteht eben aus beiden Geschlechtern. Ja. Und deswegen funktioniert das ganz gut.
Auch wenn eine politische Karriere für Frauen in der JU strukturell bedingt schwieriger ist.
Aber das ja liegt ja auch leider auch in der Natur der Sache, dass insgesamt einfach mehr Jungs da sind als Mädels. Also können manchmal auch gar nicht so viele Mädels zur Wahl stehen. Weil bei uns, das sage ich ja auch immer gerne, zählt die Qualität und nicht die Quote. Also nur weil da eine junge Frau ist, heißt das nicht, die wird sofort automatisch dies oder das, sondern die muss sich genauso wie die Jungs auch beweisen.
Eine Quote lehnt sie also ab. Fördern will sie dagegen schon. Glaubt, dass auch schon viel passiert ist und noch mehr passieren wird.
Und da verstehe ich mich natürlich dann auch in einer gewissen Vorbildfunktion, dass ich den Mädels halt zeige, ey, ihr könnt es auch bis nach oben in den Bufo schaffen. Aber ja, ich glaube, das ist einfach ein Geben und Nehmen und ein Miteinander, was mit der Zeit auch entsteht.
Zurück im Münsterland, zurück in der Heimat von Heike Wärmer. Sie sitzt im Auto, fährt zum nächsten Termin, Besuch einer Blech- und Metallfabrik. Anschließend geht es noch zum Antrittsbesuch bei Gronaus neu gewähltem CDU-Bürgermeister sowie zu einer Stippvisite bei einem Internet-Startup, dessen Geschäftsführer einst bei Wärmer ein Praktikum machte. Geben, nehmen, miteinander. Wärmer weiß, das wird auch an diesem Tag deutlich, wie Politik funktioniert.
Heike war immer schon sehr engagiert, die war ja auch aktiv in der Landjugend, in anderen Bereichen, hat sich auch sehr früh für Kommunalpolitik interessiert, ist ja hier auch nach wie vor Vorsitzende vom Jugendwerk in Heeg.
Markus Jasper ist Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Borken. Er begleitet Wärmer beim Termin in der Metallfabrik. Vorsitzender von Jaspers Kreisverband ist übrigens Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der stellvertretende Schatzmeister heißt Hendrik Wüst, Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. Prominente, einflussreiche Politiker und einst Helden in der Jungen Union. Beide sind eher laut, machtbewusst. Doch auch diese Konstellation, weiß Jasper.
Und Heike Wärmer hat auch ihre eigene Rolle. Sie ist jemand, die mit ihrer bodenständigen und sympathischen Art sicherlich bei den Menschen hervorragend ankommt, sich auch sehr kompetent in die Themen einarbeitet und einfach in der Lage ist, auch Menschen zusammenzuführen und hier, glaube ich, auch eine gute Arbeit für diese Region in Düsseldorf dann abliefert, weil sie es auch übrigens will. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Sie hat auch den Ehrgeiz zu sagen, ich möchte hier was erreichen und möchte die Stimme auch des Westmünsterlandes ein Stück weit mit sein in Düsseldorf.
Ein Punkt, den auch Wärmer selbst bestätigt. Sie sitzt wieder im Auto, nun auf dem Rückweg.
Ja, aber Politik ist auch immer unvorhersehbar. Ne? Also oftmals spielt ja Zufall rein, so wie bei mir jetzt, dass ich Abgeordnete geworden bin, war ja nicht von langer Hand geplant.
Zeit für ein paar grundsätzliche Gedanken.
Und das ist auch immer mein Tipp für junge Leute, die sich in der Politik engagieren wollen. Plant jetzt nicht eure Zukunft als der nächste Kanzler, weil das wird man selten, wenn man das so plant und vor allen Dingen dann auch verbissen rangiert. Also mich stört das manchmal, wie verbissen junge Leute in die Politik streben wollen, weil die machen das dann nicht unbedingt mit den, ja, klingt jetzt auch klischeehaft, aber nicht mit den ehrenhaftesten Absichten, sondern eben ne, einfach nur so aus dem Machtgedanken heraus. Und das finde ich, also solche Leute gibt es in der Politik, auch erfolgreich, aber ja, sollte jetzt nicht die Mehrheit sein.
Auch Wärmer bemerkt gerade, dass viele nun wohl an ihren Bundestagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden, an Jens Spahn, denken. Sie lacht.
Tja, dem wurde das aber nachgesagt in der Oberstufe. Er selbst hat es nicht gesagt. Aber er macht ja auch gute Politik. Deswegen, also solche Fälle gibt es ja auch. Ja.
Wärmer, da sind sich alle einig, könnte es ebenfalls weit bringen. Auch und gerade, weil sie wie ein Gegenstück wirkt zum macht- und karrierebewussten jungen Union-Typus.
Moritz Küpper war das über die neue stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union, Heike Wärmer, eine Nachwuchshoffnung der CDU.
Wir waren für eine Frauenquote, als bei der CDU Frauen zum Servieren nur an die Tische.
Das Land Baden-Württemberg hat 2015 mehr als 1000 jesidische Mädchen und Frauen nach Deutschland geholt. Sie waren zuvor von Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates verschleppt, versklavt und vergewaltigt worden. Nun fordern unter anderem die Grünen, ein weiteres Sonderprogramm für Jesidinnen aufzulegen. Jesiden sind eine religiöse Minderheit unter den Kurden. Sie leben vor allem im Nordirak, in Syrien und im Südosten der Türkei. Vor 5 Jahren wurden sie Opfer eines Völkermordes. Damals überfielen IS-Kämpfer jesidische Dörfer im Nordirak. Sie töteten tausende Männer und nahmen die Mädchen und Frauen gefangen. Der IS gilt in der Region mittlerweile als militärisch besiegt. Doch sind noch immer tausende jesidische Frauen verschwunden. Hunderttausende harren in Flüchtlingslagern aus. Das baden-württembergische Programm, mit dem die über 1000 Jesidinnen nach Deutschland kamen und das nun als mögliches Vorbild für eine eventuelle Neuauflage gilt, wurde von Jan Ilhan Kieselhahn geleitet. Er ist Psychologe, Trauma-Experte und Professor für soziale Arbeit und er hat kurdische Wurzeln. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, wie es den jesidischen Frauen, die 2015 nach Deutschland kamen, heute geht.
Viele der jungen Frauen haben sich integriert, haben Deutsch gelernt. Einige haben schon mit Berufsausbildungen begonnen. Andere haben geheiratet und haben Kinder bekommen. Ein Teil ist noch in der Psychotherapie, weil einfach die Schwere der Traumatisierung das noch erfordert. Insgesamt können wir durchaus von einem sehr erfolgreichen Projekt ausgehen, da die Menschen tatsächlich jetzt auch hier angekommen sind.
Wie gehen diese Frauen mit dieser traumatischen Vergangenheit heute noch um? Sie haben das gerade angesprochen.
Es ist nicht einfach, weil das Trauma an sich nicht vorbei ist. Im Irak ist noch vieles nicht in Ordnung. Über 300.000 Jesiden leben noch in den Flüchtlingscamps im Nordirak. Die IS ist zwar regional besiegt, aber sie führt immer noch einige Attentate und terroristische Angriffe. Und die Jesiden können aufgrund von Sicherheit nicht zurück in ihren Siedlungsheimen. Und gleichzeitig sind noch viele Massengräber, die in der letzten Zeit jetzt aufgedeckt worden sind. Und die Frauen machen sich natürlich Sorgen und haben Ängste, dass ihre Familienmitglieder irgendwo in diesen Massengräber sind. Und 2400 bis 3000 Frauen sind immer noch verschwunden. Man weiß nicht, wo sie sind. Und viele der Verwandten, Bekannten sind noch in den Händen der IS. Und das führt dazu, dass sie noch ihren Trauma nicht so einfach abschließen können, weil es einfach nicht vorbei ist.
Nun fordern unter anderem die Grünen, ein bundesweites Sonderprogramm für Jesidinnen aufzulegen. Wie könnte diesen Frauen in Deutschland geholfen werden?
Ich glaube, im Augenblick, wenn wir uns die Situation im Irak anschauen, haben wir auch vor allem in Syrien Hunderte von jesidischen Frauen, die nun in Syrien sind und darauf warten, nach Hause, in die Heimat zurückzukehren. Aber in der Zwischenzeit haben sie auch von ihren Vergewaltiger Kinder bekommen. Diese Frauen werden weder von der irakischen Regierung anerkannt, noch die jesidische Community macht sich schwer, sie aufzunehmen. Diese Frauen hätten aus meiner Sicht wenig Überlebenschancen im Irak und in Syrien. Insofern wäre ein solches Sonderkontingent sehr wichtig und dringend, gerade für die Schutzbedürftigen. Frauen.
Und wie würde man ihnen hier helfen?
Wir haben jetzt die Erfahrung ja 2015 aus dem Sonderkontingent in Baden-Württemberg. Wir haben im Detail die psychosozialen Mitarbeitenden in den Kliniken, die Ärzte, die Therapeuten, aber auch Übersetzer vorher geschult. Transkulturelle Psychiatrie, Traumapsychotherapie, Dolmetschen, wie man das macht, wie man sie auffängt. Das heißt, man müsste das vorbereiten. Im nächsten Schritt sollte ein Team, eine Gruppe in den Irak gehen und die Frauen dort untersuchen und dann entscheiden, wer dringendsten behandlungsbedürftig ist und dann im nächsten Schritt die Orte und Gebiete, Städte, die einverstanden sind, sie aufzunehmen, mit denen das Ganze vorbereiten und parallel dann die Frauen schrittweise nach Deutschland holen und dann sofort mit psychosozialer Versorgung, mit Stabilität, mit Orientierung, mit Sicherheit beginnen, ihnen zu helfen.
Aber könnte es nicht auch sinnvoll sein, diese Mädchen und Frauen in ihrer Heimat, innerhalb ihrer Familien und ihrer Gesellschaft zu behandeln und zu betreuen?
Wenn die Bedingungen gut wären, ja, auf jeden Fall. Auch ich selbst bin dagegen, dass wir Flüchtlinge nach Deutschland holen, weil eben sie vielleicht vor Ort geholfen wird. Ich selber leite ein Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie mithilfe des Außenministeriums und des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg. Dort bilden wir seit 2007 Psychotherapeuten, die in den Flüchtlingslagern versuchen, den Menschen zu helfen. Aber eine solche Ausbildung auf universitären Bereich dauert 3 Jahre. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, in der Provinz Duhok leben 2 Millionen Menschen und wir haben gerade 5 Psychiater und keinen einzigen wirklich ausgebildeten Psychotherapeuten. Insofern ist die Versorgungssituation im Irak desolat zusammengebrochen und die Menschen können dort nicht versorgt werden.
Nun ist die jesidische Gesellschaft eine geschlossene Gesellschaft. Als Jeside gilt nur, wer jesidische Eltern hat. Und zum Beispiel die Heirat mit einem Andersgläubigen wird als Austritt aus der Religionsgemeinschaft angesehen. Erst gerade gab es Meldungen, und Sie haben das eben auch schon erwähnt, dass Kinder, die jesidische Frauen nach der Vergewaltigung von IS-Kämpfern geboren haben, nicht in die jesidische Gemeinschaft aufgenommen werden. Heißt das, dass Frauen, die auch beispielsweise nach Deutschland kommen, eigentlich keinen Rückweg mehr haben in ihre jesidische Gesellschaft, ihre jesidische Religionsgemeinschaft in der Heimatregion?
Wir haben zum Beispiel 2015 tatsächlich auch durch dieses Projekt und ich persönlich habe mehrmals mit dem Hohen Rat der Jesiden gesprochen und haben eingewirkt, dass sie tatsächlich nach 800 Jahren eine Ausnahmeregel erlassen haben, dass nämlich die Frauen, die in Erstgefangenschaft waren, vergewaltigt worden sind, vornehmlich von muslimischen Männern vergewaltigt worden sind, sie gesagt haben, wir akzeptieren diese Frauen, wir nehmen sie wieder in unsere Gesellschaft auf. Und so sind auch die Frauen dann auch, die wir nach Deutschland gebracht haben, vorher gesegnet worden von dem Hohen Priester. Und das war wichtig, damit sie keine Identifikations- oder Identitätsdiffusion erleiden, damit sie wissen, wo sie hingehören und sind von der Community auch in Deutschland akzeptiert worden. In Deutschland leben immerhin 200.000 Jesiden und sie haben einen sehr engen und guten Kontakt. Das Problem aktuell ist tatsächlich, dass der Hohe Jesidische Rat Probleme damit hat, die Kinder aus der Vergewaltigung zu akzeptieren, weil sie nach ihrer Vorstellung Muslime sind und gleichzeitig sagt die irakische Regierung, weil es nach dem islamischen Gesetz aufgebaut ist, wenn die Väter Muslime sind, müssen die Kinder auch als Muslime eingetragen werden, was viele Frauen nicht wollen. Viele Frauen wollen ihre Kinder behalten. Sie sind inzwischen 3, 4 Jahre alt, haben eine enge Bindung und es ist eine tragische Situation, in dem die Religion das verhindert und gleichzeitig aber auch die offizielle Regierung mit ihrem Rechtssystem nicht in der Lage ist, diesen Frauen zu helfen. Daher auch halte ich es wichtig, dass wir diese Frauen insbesondere dort rausholen.
Herr Professor Kieselhahn, die Kontingentlösung bedeutet, dass die Frauen ihre Familien nicht nach Deutschland nachholen können. Anders als Menschen, denen hierzulande Asyl gewährt wird. Wie problematisch ist das?
Das haben wir 2015 gemacht und sehen tatsächlich, dass es ein Thema ist, auch bei den jungen Frauen, wenn sie überhaupt Männer haben, die überlebt haben. Insgesamt haben wir etwa 35 Männern, die noch im Irak sind und nicht zu ihren Frauen noch nicht können. Das stellt ein hohes Stressniveau bei den Frauen und ist nicht gesundheitsfördernd. Bei diesem neuen Sonderkontingent, wenn es tatsächlich eintreffen sollte, muss das mit berücksichtigt werden. Und wenn sie Männer und Familien und andere Kinder haben, sollte dies mit berücksichtigt werden.
sagt der Psychologe und Traumaexperte Jan-Ilhan Kisilhan. Wir sprachen über ein mögliches weiteres Sonderprogramm, mit dem Jesidinnen nach Deutschland kommen könnten.
Wir wollen und wir können der Welt ein menschlicheres Gesicht geben.
Inklusion in der Schule. Das bedeutet, Kinder mit und ohne Behinderung, mit und ohne Förderbedarf lernen gemeinsam in Regelschulen. So sieht es die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen vor, der sich Deutschland verpflichtet hat. Die Umsetzung in den Schulen ist Ländersache. In Nordrhein-Westfalen hatte die frühere rot-grüne Landesregierung die Inklusion an den Schulen stark vorangetrieben. Allerdings kritisierten Experten von Beginn an die schlechten Rahmenbedingungen, zu wenige Räume, zu wenig Personal, zu wenig Geld. Die jetzige schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf dreht das Rad nun offenbar zurück. Neuausrichtung bei der Inklusion heißt das offiziell, doch es bedeutet im Moment vor allem, die meisten Gymnasien in Nordrhein-Westfalen machen bei der Inklusion nicht mehr mit. Vivian Leue hat nachgefragt.
Wir haben Ziel differente Inklusion seit 2011. Und da haben wir sehr viel Energie, sehr viel Herzblut reingesteckt.
Berthold Urch ist Schulleiter der Alfred-Krupp-Schule in Essen, einem Gymnasium. Es war das erste Gymnasium der Stadt, das die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention erfüllte. Sprich, alle Kinder, auch solche mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, aufnahm und unterrichtete. Wenige Kilometer entfernt sitzt Julia Gajewski in ihrem Schulleitungsbüro. Sie ist Rektorin der Gesamtschule Bockmühle in Essen. Auch hier wird Inklusion schon seit Jahren gelebt.
An Gesamtschulen, glaube ich, gab es diesen Gedanken schon immer. Gesamtschule sagt immer, wir sind eine Schule für alle Kinder. Und alle Kinder sind das Abbild der Gesellschaft.
Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Dort heißt es in Artikel 24, Kinder sollen nicht wegen einer Behinderung vom Besuch einer allgemeinen Schule ausgeschlossen werden.
Das ist von unserer Seite hier auch eine Herzenssache. Dass es aber von Seiten der Politik keine Herzenssache ist, zeigt sich für mich darin, dass man sehr allein gelassen wird, was Personal, Gelder, Umbauten und so weiter angeht.
Ähnlich ernüchtert zeigt sich Gajewskis Schulleitungskollege am Alfred-Krupp-Gymnasium. Für eine gelingende Inklusion brauche es mehr Ressourcen, als es momentan gibt, sagt er. Denn die zieldifferenten Schüler, zum Beispiel mit Lernbehinderungen, haben eben nicht das gleiche Schulziel, nämlich das Abitur zu machen, sondern gehen mit anderen Abschlüssen von der Schule. Manchmal auch mit keinem.
Die machen nicht die zweite Fremdsprache, die machen stattdessen Hauswirtschaft, Technik, Berufsorientierungsmaßnahmen in viel stärkerem Maße als unsere Gymnasialschülerinnen und Schüler. Dafür brauchen wir Lehrkräfte und wir brauchen auch Räumlichkeiten. Beides haben wir nicht. Und beides haben wir auch im Laufe der Zeit nicht zur Verfügung gestellt bekommen.
Vor allem, das wiederholt Berthold Urch, habe seine Schule in den vergangenen Jahren unter dem fehlenden Fachpersonal gelitten. Unter anderem fehlten Sonderpädagogen.
Wir sehen, dass es eine Möglichkeit ist, auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten am Gymnasium klarzukommen, wenn ein entsprechender Betreuungsschlüssel da ist. Wenn der aber nicht da ist, dann besteht die Gefahr, dass die Kinder hier nur verwahrt werden. Und das möchten wir auf gar keinen Fall.
Deshalb hat die Schulkonferenz an Urchs Gymnasium vor kurzem beschlossen.
Wir werden jetzt sozusagen auf die Empfehlung oder das Angebot der Landesregierung auch eingehen und diesen Zweig der inklusiven Förderung nicht weiter betreiben.
Die zielgleiche Inklusion, zum Beispiel von Kindern mit körperlichen Behinderungen, findet weiter statt. Aus der zieldifferenten Inklusion steigt die Schule aus, wie übrigens alle anderen Essener Gymnasien auch. Für die Rektorin der Gesamtschule Bockmühle, Julia Gajewski, ist das ein Skandal. Denn die restlichen Schulformen in der Sekundarstufe 1 müssten jetzt noch mehr Inklusionsschüler aufnehmen, unter bisher gleichbleibend schwierigen Bedingungen.
Die Gymnasien, also das ist jetzt böse, aber die Gymnasien sortieren dann die Elite raus und überlassen die Aufgaben den anderen. Ich mache nicht den Gymnasien den Vorwurf, sondern den Verantwortlichen.
Die Verantwortlichen, sie sitzen wohl in der schwarz-gelben Landesregierung in Düsseldorf. Schon im Koalitionsvertrag haben CDU und FDP 2017 eine Neuausrichtung in Sachen Inklusion beschlossen. Ein Jahr später kam aus dem FDP-geführten Schulministerium der entsprechende Erlass. Demnach soll die Inklusion künftig an sogenannten Schwerpunktschulen gebündelt werden, um dort die Qualität zu erreichen, die flächendeckend nie erreicht wurde. Und die Gymnasien dürfen aus der zieldifferenten Inklusion aussteigen. Dass das jetzt immer mehr Gymnasien tun, bedauern auch die Lehrergewerkschaften in NRW. Das erhöhe den Druck auf die restlichen Schulen, sagt die Landesvorsitzende der GEW, Dorothea Schäfer.
Die Gesamtschulen und die Sekundarschulen, aber auch die Hauptschulen, die es noch gibt, haben jetzt eine besondere Herausforderung. Sie sollen zum einen die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen. Sie nehmen aber auch die Schülerinnen und Schüler auf, die noch Sprachförderung brauchen, also aus Zuwanderung oder Flucht.
Im NRW-Schulministerium sehen die Verantwortlichen das naturgemäß anders. Das Ziel der Neuausrichtung und damit der Bündelung der Inklusion in Schwerpunktschulen sei ja, die Rahmenbedingungen des gemeinsamen Lernens von behinderten und nichtbehinderten Schülern zu verbessern, erklärt Staatssekretär Matthias Richter. Dafür würden tausende neue Stellen geschaffen. Richter stellt aber auch die Grundsatzfrage.
Wo ist eigentlich der richtige und beste Förderort für mein Kind, für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Und da ist es sicherlich so, dass man aus guten Gründen beim Gymnasium, wo eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt werden soll, wo man wissenschaftspropedeutisch arbeitet, da kann man durchaus die Frage stellen, ist das dann auch in jedem Fall der richtige und beste Förderort für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf?
Für Verfechter des Inklusionsgedankens ist das allerdings die falsche Frage. Denn bei der Inklusion geht es eben darum, nicht zu trennen und auszusieben, sondern die Menschen mit Behinderungen mitten hineinzunehmen in die Gesellschaft. Das habe seinen Schülern auch tatsächlich gut getan, erzählt Schulleiter Berthold Urch vom Alfred-Krupp-Gymnasium.
Weil natürlich auch die Gymnasialkinder sich mal damit konfrontiert sahen, dass es andere Kinder gibt, die es etwas schwerer haben im Leben. Und dass man mit solchen Kindern genauso gut Freundschaften haben kann, genauso gut spielen kann, genauso gut Freizeitaktivitäten machen kann.
Inklusion in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Gymnasien machen da nicht mehr mit. Vivien Leue berichtete. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion dieser Sendung hatten Nele Rössler und Ulrike Winkelmann. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.